Superman, Spider-Man und wie sie alle heißen, faszinieren viele Menschen, weil sie kräftig und mächtig sind. Problemlos überwinden sie die Schwerkraft und versuchen sich mit ihren unglaublichen Fähigkeiten und Kräften für das Wohl der Menschen einzusetzen. Sie sind zur Stelle, wenn Hilfe dringend nötig ist und retten Menschen aus ausweglosen Situationen manchmal vor dem Tod, so wie der Superman sein eigener Sohn, der nicht mal wusste, dass sein Vater der Superman ist. Übrigens hat die Frau auch relativ lang gebraucht, um das Öl zu kontrollieren, finde ich. Aber das musste halt so sein, die Spannung zu halten. Sie kämpfen gegen den teuflischen Gegenspieler und besiegen ihn nach langem und hartem Kampf. Sie versuchen, eine bessere Welt zu schaffen. Das Gute siegt über das Böse. Eigentlich würden wir uns das von Gott wünschen. Es würde uns begeistern, wenn Gott uns aus jeder schwierigen und aussichtslosen Situation herausholt. Gott könnte sogar mehr, er könnte jeden gesund machen, sodass kein Vater und keine Mutter mehr von ihren Kindern weggerissen würden. Wir wünschen uns, dass Gott den menschenverachtenden Bewegungen wie Boko Haram, Islamischer Staat, der Mafia und wie sie alle heißen, das Handwerk legt. Und es ist tatsächlich so, wie wir im Lobpreis auch miteinander gesungen hatten, Gott ist mächtiger als alles, mächtiger auf jeden Fall als diese verfilmten Comicfiguren, diese Superhelden. Seine Macht übertrifft alles, was existiert, es sei in dieser oder in der zukünftigen Welt. Und Paulus betet für die Christen in Ephesus und für all jene, die diesen Brief erhalten, also auch für uns, dass sie erkennen, wie mächtig Jesus ist. Er schreibt: Ich bete darum, dass Gott euch die Augen des Herzens öffne, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch, hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr in seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Erstaunlich, wie mächtig Jesus ist. Christus steht hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Absoluter könnte die Macht von Jesus gar nicht sein. Wenn nun Jesus so mächtig ist und diese absolute Autorität hat, würde man dann nicht erwarten, dass er sichtbarer in das Weltgeschehen eingreift. Aus unserer Sicht gäbe es viele Orte, wo das dringend nötig wäre. Gut, Paulus spricht von den Auswirkungen seiner Kraft unter den Gläubigen, den Christen, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns Glaubenden am Werk ist. Das ist ja wunderbar. Aber so mögen wir uns fragen, wo ist denn diese Kraft sichtbar? Wenn wir ehrlich sind, wünschten wir uns mehr sichtbare Zeichen dieser überwältigend großen Kraft. kranke Geschwister, Christen mit Depressionen, verfolgte Christen und so weiter. Wir beten und realisieren, dass nicht das geschieht, was wir uns erhofft und erwünscht hatten. Manchmal beten wir jahrelang für Anliegen, bei denen wir denken, dass sie auch für das Reich Gottes wichtig sein könnten. Und es geschieht scheinbar nichts. Und mit dem Psalmisten könnten wir zu Gott schreien: Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Wach auf, verstoße uns nicht für immer. Herr, zeige mir deine Macht. Nun, dieser Text über die überwältigend große Kraft könnten wir zum Anlass nehmen, um uns selbst in Frage zu stellen. Warum geschieht so wenig sichtbar Machtvolles in unseren Kirchen? Wir könnten dann die Schuld bei uns suchen, denn Gott ist bestimmt nicht schuld daran. Also müssen wir das Problem sein, und da könnte ich euch jetzt ganz schön in die Zange nehmen heute Morgen. Ich könnte behaupten, dass die wenigen sichtbaren Machterweise Gottes daherkommen, weil wir zu wenig beten, zu wenig Bibel lesen, zu unregelmäßig die Gottesdienste besuchen, zu wenig missionieren und so weiter und so fort. Ich könnte noch viel aufzählen, mit dem ich euch mit einem schlechten Gewissen und gedemütigt heute den Gottesdienst verlassen lassen könnte. Obwohl das Probleme von uns sein können und wir den einen oder anderen Punkt in unserem Leben anpacken sollten, da sind wir ja immer ein bisschen dran, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber die Idee, dass wenn wir genug arbeiten, dass wenn wir genug beten und genug Gottesdienst besuchen, obwohl das alles richtig und in Ordnung und wichtig ist, zu meinen, dass die Folge davon wäre, mehr Machtdemonstrationen Gottes zu erleben, der kann sich sehr täuschen. Wir müssen genau hinschauen, was Paulus wirklich bittet. Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Wir können die überwältigend große Kraft Gottes nicht sehen. Paulus spricht hier nicht über Wunder, Krankenheilungen, Bewahrungen, verfolgten Christen, so wie wir immer denken, wenn wir die Macht Gottes hören, dass wir viele Wunder tun können, dass wir diese Macht praktizieren können. Paulus spricht nicht von dem, sonst hätte er von dem direkt gesprochen. Er spricht nicht von dem, was wir sehen können. Nicht das, was die 72 Jünger erlebten, die Jesus aussandte, und die sahen mit eigenen Augen die Macht Gottes, die sie selber hatten. Begeistert sagten sie: Jesus, Herr, sogar Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Ganz gewaltig, die waren echt begeistert. Ich meine, Dämonen, das ist einfach cool, oder? Die müssen einfach weichen, die müssen einfach gehorchen, fertig. Das erlebten sie. Wenn diese Machterweisung Gottes bei uns normal wäre, dann würde Paulus nicht darum bitten, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet. Nicht die Augen des Herzens. Dann würde er sagen: Schaut doch mal, was alles passiert. Nein, er sagt: Er öffne die Augen des Herzens. Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Paulus wusste, dass man die überwältigend große Kraft nur selten sichtbar wahrnehmen kann. Manchmal greift Gott für uns alle sichtbar ein und zeigt uns seine Macht. Das kenne ich auch. Aber das geschieht nicht ständig und wird immer außerordentlich sein in unserem Leben. Paulus hätte selber viel sichtbares Eingreifen Gottes nötig gehabt. Dreimal war er mit Schiffen unterwegs, die auf dem offenen Meer zerbrachen. Einmal trieb er einen ganzen Tag und eine ganze Nacht im tiefen Meer. Das wäre für mich ein absoluter Horror. Ich weiß nicht, ob ich dort dann einen Herzinfarkt bekommen würde. Ich meine, da können Haie kommen und Quallen und weiß ich was alles. Das ist ja furchtbar. Tag und Nacht. 24 Stunden. Und wie warm das Wasser war, wissen wir auch nicht. Er wurde mehrmals geschlagen mit Geißeln und mit Stöcken. In der Öffentlichkeit bloßgestellt und gedemütigt. Mehrmals warf man ihn ins Gefängnis. Man könnte die Liste noch erweitern, ihr könnt sie selber nachlesen. Im Korintherbrief erzählt der Paulus das alles. Von außen konnte man von der Macht Gottes bei Paulus nicht viel sehen. Aber Paulus wusste, dass in dieser Welt diese Macht für die Menschen, die mit Gott nicht versöhnt sind, verborgen bleibt. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Er sagt nicht, und dann werde ich mit meiner Macht eure Feinde niederdrücken. Wer standhaft bleibt. Weil der Druck von außen so groß werden kann, deshalb ist es so wichtig, dass uns Gott die inneren Augen des Herzens öffnet und wir erkennen, wie mächtig er ist. Selbst wenn wir dafür keine für alle Menschen sichtbaren Beweise seiner Macht haben. Die Tatsache, dass Gottes Kraft so überwältigend groß ist, muss mit den Augen des Herzens erkannt werden. Denn in dieser Welt wird sich diese Kraft noch nicht für alle Menschen sichtbar entfalten. In dieser Welt bleibt Gottes Wirken meist im Verborgenen. Seine Kraft müssen wir mit unseren Herzen erkennen. Gott muss uns dazu eine innere Überzeugung schenken, eine innere Gewissheit. Diese Kraft werden wir genau dann spüren, wenn wir in schwierigen, ausweglosen Situationen kommen. Paulus meint, Jesus, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in der Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Diese ganze Kraft bekommt ihr, um standhaft und geduldig zu bleiben. Paulus zeigt nun, woran wir erkennen können, wie groß Gottes Kraft ist. Wir erkennen das an der Auferstehung von Jesus und das haben wir ja heute in den Liedern auch gesungen. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit der Auferweckung von Jesus zeigte Gott, wie seine Kraft wirklich alles übertrifft. Seine Kraft hat den größten Feind des Menschen besiegt und beseitigt. Den Tod. Es gibt keinen größeren Feind des Menschen. Denn der Tod macht alles zunichte, was wir je aufbauen. Und den hat Gott besiegt. Natürlich hätte Gott seine Kraft auch demonstrieren können, indem er seinen Sohn vom Kreuz geholt hätte. Aber er ließ seinen Sohn sterben. Denn er sollte für unsere Schuld sterben. Er sollte sterben, damit wir uns mit Gott versöhnen können. Gott hat den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat diese Schuld ans Kreuz genagelt, indem er seinen Sohn geopfert hat. Und deshalb können wir uns heute mit Gott versöhnen und ewiges Leben bekommen. Und wenn du mit Gott noch nicht versöhnt bist, dann solltest du das heute, morgen doch dich mit ihm versöhnen und dann kannst du dich am 10. Juli gleich taufen lassen. Das wäre wunderbar. 3 Tage nach der Kreuzigung hat Gott Jesus seinen Sohn von den Toten erweckt. Der Tod war nicht stärker als Gott. Der Tod hatte keine Gewalt über Jesus. Petrus sagt am Pfingsten, Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Der Tod, der größte Feind des Menschen, ist überwunden. Er ist besiegt und mehr Kraft gibt es nicht, als dass der Tod besiegt werden kann. Paulus ruft den Korinthern zu, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Gottes Macht zeigt sich, indem er seinen Sohn auferweckt und zu sich in den Himmel nimmt. Und dieselbe Macht, das ist die Hoffnung von uns. Deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen, dass hier sich die Macht Gottes demonstriert. Dieselbe Macht, die das getan hat, die Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Und dieselbe Macht wird auch uns in den Himmel bringen. Also egal, was euch zustoßen wird, ob ihr gefangen werdet oder gar sterben müsst, seid euch gewiss, Gott wird euch auferwecken. Denn er ist mächtiger als jede Gewalt im Himmel und auf Erden. Er wird euch garantiert in diese bessere Welt bringen. Er wird euch in den Himmel bringen. Paulus schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die göttliche Kraft schafft Leben, ewiges Leben. Niemand sonst kann das tun. Nun ist Jesus auf seinem Ehrenplatz an der rechten Seite seines Vaters in der himmlischen Welt und der Vater hat ihm seine ganze Machtfülle übertragen. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also dass ja niemand auf die Idee kommen könnte, Jesus sei ein Gott nur für diese Welt und für die zukünftige, dort würden andere Regeln gelten. Nein, er ist für diese und für die zukünftige Welt, ist ihm alles übertragen. Es gibt nichts und niemanden in dieser und der zukünftigen Welt, der mehr Macht hätte als Jesus. Ja, Gott hat ihm alles unter seine Füße gelegt und er hat ihn zum Herrscher über das ganze Universum gemacht. Für die Christen, die in einer von mächtigen Göttern beherrschten Welt lebten, war das ganz wichtig zu wissen. Das Römische Reich war auch unglaublich mächtig. Da musste man einfach tun, was die sagten. Und dann dieser ganze Götterkult im griechisch-römischen Reich. Zog damals ein Heer in den Krieg, befragte man zuerst die Götter, ob man diesen Krieg führen sollte oder nicht. Man hat das gedeutet aufgrund von Eingeweiden, von Tieren. Man hat den Göttern Opfer gebracht und wenn man einen Krieg gewonnen hat, dann hat man 10% des Ertrags des Krieges in Heiligtümer gesteckt. Hat Heiligtümer gebaut, diesen Göttern, die man verehrt. Und man pilgerte zu Orakelstätten, ein bekanntes Orakel Delphi. Und wenn man etwas wissen wollte, befragte man die Orakel über sein Schicksal und über bestimmte, was man in Zukunft machen sollte, Weisungen, wie man sich verhalten sollte. Tief religiös. Überall gab es große Tempelanlagen, in denen Götter verehrt wurden. In Ephesus gab es Tempel für die verschiedensten Götter, Zeus und wie sie alle heißen. Auch für die Kaiser Vespasian und Hadrian wurden Tempel gebaut. Denn diese Kaiser wurden vom Kaiserkult her göttliche Verehrung gebracht. Und wie wir auch aus der Apostelgeschichte wissen, war in Ephesus der Kult der Diana sehr verbreitet. Diana, man nennt sie auch Artemis, Göttin der Jagd, des Waldes und Hüterin der Frauen und Kinder, war sehr mächtig in Ephesus, sehr verehrt, vermutlich auch Fruchtbarkeitsgöttin. Wir sehen das hier, das sind übrigens, man meint immer, das seien Brüste, das sind keine Brüste, sondern man nimmt an, dass das Stierhoden sind, die man hier herangemacht hat. Man hat immer so ein bisschen Mischwesen gemacht, Stierhoden galten als Symbol für die Fruchtbarkeit. Die einen haben es auch gegessen, aber ich weiß nicht, wie das schmeckt. Auf jeden Fall wurde diese Frau göttlich verehrt. Sie war mächtig in Ephesus. Der Tempel, den man für die Artemis baute, ist eines der sieben Weltwunder der Antike. Der Tempel in Ephesus für die Artemis. Eines der sieben Weltwunder der Antike. Da gab es die hängenden Gärten, weiß ich was alles, die Pyramiden. Aber auch dieser Tempel für Artemis in Ephesus war eines der sieben Weltwunder der Antike. Das waren religiöse Machtzentren. Sie beherrschten die Menschen. Nur schon, ich meine, das wirkt jetzt ja gar nicht so groß. Aber wenn ich jetzt da laufen würde, ich glaube, ich wäre etwa so, würde das aussehen, etwa so groß. Was nur schon so ein Gebäude für eine Macht ausstrahlt, wenn die Menschen da hinkommen. Das schüchtert schon, das Gebäude schüchtert die Menschen schon ein. Und wissen Sie, das ist noch für einen Götzen gebaut, für einen Gott, den sie verehren sollten. Es war schwierig, sich diesen Kulten zu entziehen. Die Christen kannten diese Götter. Sie hatten ihnen in der Vergangenheit gedient, sie verehrten sie. Die Gefahr war groß, dass sie ihnen immer noch große Macht zubilligten. Und es ist durchaus möglich, dass sie sich immer noch vor ihnen fürchteten. Deshalb ist es Paulus ein so wichtiges Gebetsanliegen, dass Gott ihnen die inneren Augen öffnet, damit sie erkennen, dass Tempel und Götter im Vergleich zu Jesus machtlos sind, selbst wenn es jetzt augenfällig eine richtige Machtdemonstration ist. Aber deshalb soll Gott ihnen die Herzen, die Augen des Herzens öffnen, dass sie verstehen, dass das gar keine wirkliche Macht ist, dass Jesus mächtiger ist. Keine Macht in der sichtbaren und unsichtbaren, noch in der zukünftigen Welt übertrifft die Macht von Jesus. Das sollen sie verinnerlichen. Das soll Gott ihnen offenbaren, damit sie sich nicht einschüchtern lassen und nicht zuletzt wieder in diesen Tempel hineinlaufen und dieser Artemis ein Opfer bringen. Keine Macht. Es gibt keine Macht, die mächtiger ist als Jesus. Und wenn ihnen das klar wird, werden sie ihre ganze Hoffnung auf Jesus setzen. Auf Jesus allein. Sie werden sich durch diese Götter nicht mehr einschüchtern lassen. Sie wissen, es gibt keine Götter und keine Mächte, die sie bräuchten, um in den Himmel zu kommen. Jesus allein genügt. Er wird sie ohne Unterstützung der Götter ans Ziel bringen. Aber nicht nur für Christen der damaligen Welt ist es wichtig zu erkennen, wie mächtig Jesus ist. Es ist auch für uns wichtig. Denn auch wir können dazu neigen, neben Jesus unsere Hoffnung auf andere scheinbare Hoffnungsträger zu setzen. Und bist du so sicher, dass du dein ganzes Vertrauen Jesus schenkst? Oder hast du noch irgendwo einen Heiligen, den du im Stillen doch noch verehrst? Oder einen Talisman, der dir Glück bringen sollte? Oder setzt du dein Vertrauen noch immer in eine mächtig scheinende kirchliche Institution? Man kann ja nie wissen. Vielleicht braucht man sie noch. Doch man kann wissen. Man kann wissen. Jesus allein genügt. Warum sollen wir unser Vertrauen auf verschiedene Gottheiten verteilen oder Institutionen unser Vertrauen schenken, wenn Jesus die höchste Autorität hat? Warum? Warum nicht dem Mächtigsten vertrauen? Jesus aber ist nicht nur Herrscher über das ganze Universum, Jesus ist auch das Haupt der Gemeinde. Gott hatte Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Damit ist Jesus der Herrscher über das ganze Universum in der Kirche, also als der Herrscher des Universums in der Kirche gegenwärtig. Also der über alles herrscht, ist hier. Eigentlich kann man es noch viel radikaler sagen. Das heißt, Paulus sagt es noch viel radikaler. Die Gemeinde ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft, in der Jesus wohnt, hier und heute. Die Gemeinde ist die Verkörperung von Jesus. Das ist biblische Lehre, könnte ich euch an anderen Stellen aufzeigen. Wenn wir das begriffen haben, dass wir Menschen, Christen, die alle irgendwo eine Ecke abhaben, den Leib Christi bilden dürfen, dann kann man von Gemeinde nichts anderes als begeistert und beflügelt sein. Lassen wir die Menschen die Gemeinde Jesu belächeln, verspotten, plagen und verfolgen. Wir wissen, eines Tages werden alle Menschen sehen, dass wir dem mächtigsten Herrscher dieser Welt, dem mächtigsten Herrscher dieser Welt und der zukünftigen Welt vertraut haben. Sie werden sehen, dass wir deshalb am Ziel ankommen, wo sie eigentlich auch gerne hin würden. Und sie werden über ihre Arroganz gegenüber dem Evangelium schockiert sein und sich schämen. Jesus ist immer und zu jeder Zeit stärker und mächtiger. Natürlich wäre das irgendwie toll, wenn die überwältigend große Kraft Gottes augenfälliger wäre. Da hätten die Menschen vor uns mehr Respekt. Sie würden sich gut überlegen, ob sie uns belächeln und beleidigen wollen, ob sie uns als dumme, in unserer ach so zivilisierten Welt leichtgläubige Menschen bezeichnen möchten. Als Hinterwäldler. Aber eben, Gottes Macht ist in dieser Welt noch verborgen. Im Hebräer lesen wir, Jesus, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat, mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings, Jesus, von dem hier die Rede ist es, dem Gott alles unterstellt hat, mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Ja, irgendwie ist das schade. Aber es ist nun mal so. Doch eines ist ganz gewiss, es gibt keine Macht, die uns von Gott wegzerren könnte. Und es gibt nichts, das uns von der Liebe Gottes trennen könnte. Und so schreibt Paulus, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Die eindeutige Antwort lautet, nichts und niemand. Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere, wird uns nicht alles andere geschenkt werden? Selbstverständlich wird uns alles andere mit ihm geschenkt werden. Wer wird es noch wagen, Anklage zu erheben, die Gott erwählt hat, gegen die Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Also niemand wird es wagen, wenn wir mal vor Gott stehen, uns anzuklagen. Gott hat uns gerecht gesprochen. Wer will uns anklagen? Alle Macht liegt bei ihm. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Also niemand, wirklich überhaupt niemand, kann uns verurteilen. Jesus setzt sich schon heute, jetzt, für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Herr, öffne unsere inneren Augen des Herzens. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dieses wichtige Gebetsanliegen von Paulus, der uns deutlich macht, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und dass wir uns durch nichts einschüchtern lassen müssen. Auch die Christen in Ephesus, die so viel Machtdemonstration um sich hatten, vom Römischen Reich, den vielen Tempeln, dieser Artemis, die so ein religiöses Zentrum war in dieser Stadt. Herr, dass wir in uns, mit den Augen unseres Herzens erkennen, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und wenn wir da ins Wanken kommen, so schenke du das, Herr, dass sich dieses Gebet des Paulus auch in unserem Leben erfüllt, dass du uns die Augen öffnest für deine große Macht, damit wir sie erkennen und von ganzem Herzen unser Vertrauen auf dich setzen. Amen. Wir möchten nun miteinander noch das Abendmahl nehmen. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich eigentlich gern auch diesen Abschnitt lesen aus Philipper, der uns zeigt, auch hier schlussendlich die Macht Gottes, es werden sich alle Knie vor ihm beugen. Jeder wird einmal begreifen, dass Jesus wirklich König aller Könige ist. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch die Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Und das feiern wir ja mit dem Abendmahl, dass Jesus für uns gestorben ist. Wein steht symbolisch für das Blut, das Jesus gegeben hat, dass das Leben, Blut steht für Leben, dass er das Leben für uns gelassen hat, dass er sich für uns hinrichten ließ, weil er unsere Schuld bezahlen wollte. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in den Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und das wollen wir heute auch bekennen, wenn wir das Abendmahl nehmen. Wenn du glaubst, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann bist du eingeladen zum Abendmahl. Und mit diesem Abendmahl bezeugst du das. Jawohl, ich bin überzeugt, was Jesus getan hat, hat er für mich getan. Ohne Jesus wäre ich ein hoffnungsloser Fall. Der Tod wäre nicht besiegt. Es gäbe keine bessere Welt für uns. Das Brot steht auch für den Leib, für Leib und Leben. Jesus hat einfach alles für dich gegeben. Und wir haben hier auf dieser Seite Wein, ihr seht das euch auch angeschrieben, und Traubensaft, wer es nämlich vergessen hat, bis er hier vorne ist, kann er das jetzt lesen. Das ist eine sehr schöne Sache. Und hier bekommt ihr das Brot und dann könnt ihr hier eben Wein oder Traubensaft nehmen. Das ist egal, von welcher Seite ihr kommt. Ihr könnt das ja nahe beieinander. Wer hier kommt, muss nicht Traubensaft nehmen, er kann auch Wein nehmen. Einfach, dass ihr wisst, wie das funktioniert. Und jetzt stehen wir auf und ich möchte einfach nochmal danken für dieses große Geschenk, das uns Gott macht. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du dich demütigen ließest von den Menschen. Du wurdest so erniedrigt und verspottet und schlussendlich hat man dich ermordet am Kreuz, obwohl du keine einzige Sünde getan hast, keinem einzigen Menschen etwas zuleide getan hast. Aber du hast es für uns getan, für mich und für jeden Menschen auf dieser Erde, damit wir unsere Schuld loswerden können und dass es möglich wird, dass wir uns mit dem Vater versöhnen können. Und dass wir auferweckt werden, dass der Tod mit unserem Leben nichts mehr zu tun hat. Du hast diesen Sieg errungen. Dafür danken wir dir und das wollen wir auch bezeugen jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen. Wir wollen dir danken und uns freuen auf den Tag, an dem wir dich treffen werden. Denn du bist ein lebendiger Gott, du bist auferstanden und du lebst. Amen.